Als Predigtext ist uns heute gegeben Matthäus 2, Vers 13 bis 18 oder in Klammern dazu, wenn man möchte, bis 23. Ich lese uns mal das Ganze. Als sie nun weggezogen waren, gemeint sind da die Weisen aus dem Morgenland, die Jesus angebetet haben und dann wieder in ihre Heimat gegangen sind, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im Traume und gebot ihm: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe so lange dort, bis ich dir's sage. Denn Herodes geht damit um, nach dem Kindlein suchen zu lassen, um es umzubringen. Da stand Josef auf, nahm in der Nacht das Kindlein und seine Mutter mit sich und entwich nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tode des Herodes. So sollte sich das Wort erfüllen, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der das sagt, Hosea 11, Vers 1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes sich nun von den Weisen hintergangen sah, geriet er in heftigen Zorn. Er sandte Diener hin und ließ in Bethlehem und im ganzen Umkreis des Ortes sämtliche Knaben im Alter von 2 und weniger Jahren töten, entsprechend der Zeit, die er sich von den Weisen genau hatte angeben lassen. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia 31, Vers 15 gesagt ist, der spricht: Ein Geschrei hat man in Rama vernommen, lautes Weinen und viel Wehklagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, dass sie nicht mehr da sind. Als Herodes aber gestorben war, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und gebot ihm: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und ziehe heim ins Land Israel. Denn sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand Josef auf, nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kehrte in das Land Israel zurück. Als er aber vernahm, dass Archelaus anstelle seines Vaters Herodes König über Judäa sei, trug er Bedenken, dorthin zu gehen. Vielmehr begab er sich infolge einer göttlichen Weisung, die er im Traum erhalten hatte, in die Landschaft Galiläa und ließ sich dort nieder in einer Stadt namens Nazareth. So ging das Prophetenwort in Erfüllung, dass er den Namen Nazarener führen werde. Ich habe hier die Übersetzung nach Hermann Menge. Das ist auch schon ein bisschen älter, aber glaube ich nach 1900 schon. Dieser Bericht, den wir hier lesen, das ist eine ganz schreckliche Geschichte und die will so gar nicht zu Weihnachten passen. Allerdings, wenn wir da genau lesen, ist seit der Geburt zu Weihnachten auch schon etwas Zeit vergangen. Im Vers 16b lesen wir die Zeit, die Herodes genau erforscht hatte, von bis zu 2 Jahren. Die Weisen aus dem Osten kamen ja nicht in den Stall von Bethlehem, sondern in ein Haus, um Jesus anzubeten. Das lesen wir im Vers 11, der war noch davor. Wahrscheinlich sind sie in ihrer Heimat überhaupt erst losgezogen, als Jesus geboren wurde. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis sie da waren. Josef hatte offenbar inzwischen ein richtiges Quartier für seine Familie organisieren können. Und er ahnte nichts von der Gefahr und hatte es auch nicht eilig, mit dem kleinen Kind die beschwerliche Reise zurück nach Nazareth anzutreten. Arbeiten konnte er hier in Bethlehem genauso gut wie dort. Aber Gott hat die Angelegenheit im Blick und weiß sie zu steuern. Für unsere Gebetszeit möchte ich unsere Gedanken auf dreierlei Themen lenken. Das Erste, was mir da so ganz groß aufgefallen ist: Josef ist ganz nah an Gottes Ohr und er gehorcht sofort und umfassend. Es fällt schon auf, dass er keine Zeit verliert, als er im Traum die Aufforderung zur Flucht erhält. Da heißt es dann: Da stand Josef auf in der Nacht. Da stand Josef auf, nahm in der Nacht das Kindlein und seine Mutter mit sich und entwich nach Ägypten. Er stand direkt auf nach dem Traum, hat seine Familie zusammengerufen, Sachen gepackt und dann sind sie fort. Und nicht, da steht nicht, er bedachte es und holte am Morgen Erkundigungen ein, hörte die Nachrichten, wie es aussieht und sowas alles. Nee, sofort, direkt und los. Und bei der Rückkehr lesen wir dasselbe. Steh auf und bring deine Familie nach Israel. Und er macht es genauso. Dabei macht er sich schon auch selber Gedanken. Er denkt, in Judäa herrscht nun Archelaus. Der ist doch nicht besser als sein Vater. Und das ist nicht falsch, dass er sich Gedanken macht. Das ist kein Unglaube. Denn er hatte nicht den Befehl, speziell nach Judäa zu gehen oder nach Bethlehem, sondern allgemein nach Israel. Und Nazareth liegt in Israel. Und Gott hat ihm das später auch noch im Traum bestätigt, klar gemacht, dass er nicht nach Bethlehem soll, sondern dass er nach Nazareth gehen soll. Und schon auch in dem Bibelabschnitt davor, den wir heute nicht gelesen haben, wo er erkennt, dass seine Verlobte schon schwanger ist, bevor er sie überhaupt geheiratet hat, da lässt er sich auch schon auf Gottes Reden ein. Matthäus 1, Vers 24 steht, dass er dem geglaubt hat, was Gott hat zu ihm immer im Traum geredet. Aber Traum, also ich habe heute auch komische Sachen geträumt, nicht jeder Traum ist ein Reden Gottes. Er hat das als Gottes Reden erkannt und hat genau danach gehandelt. Und darin will ich ihn mir als Vorbild nehmen. Und das soll erstmal der erste Gedanke auch sein. Und wir wollen ihn uns so als Anlass zum Beten nehmen. Das zweite, was mir aufgefallen ist, dreimal wird in unserem Text ein Prophetenwort erwähnt, welches sich in dem ganzen Geschehen wieder einmal erfüllt. Sicher ist das schon mal manchmal auch in einer anderen Situation erfüllt worden, zum Beispiel als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, so. Aber es hat sich wieder erfüllt in diesem ganzen Geschehen. Das erste war im Vers 15, da geht es um Ägypten, warum sie ausgerechnet nach Ägypten fliehen sollten. Warum eigentlich ausgerechnet nach Ägypten? Als die Israeliten beim Auszug aus Ägypten da in der Wüste waren, dann wollten sie nach Ägypten zurück, weil es Schwierigkeiten gab in der Wüste und das war Unglaube, Ungehorsam. Und dann Abraham, das war ja noch vorher, der hatte gesagt gekriegt von Gott, er soll in ein Land gehen, das Gott ihm zeigt. Und dann hat er ihm das Land Kanaan gezeigt. Und Abraham hat es durchzogen und dann immer weiter auch nach Süden, bis an die Südgrenze. Und dann war da Hungersnot und da ist er nach Ägypten gegangen. Und das war eine schlechte Zeit dort in Ägypten. Da war er ein Stück von Gott, hat er sich da entfernt gehabt, bis er dann wieder zurückgegangen ist, ich glaube nach Bethel, und dort ein Altar gebaut hat. In Ägypten konnte er keinen Altar bauen. Ägypten, ausgerechnet Ägypten. Man hätte die Familie nicht vielleicht auch im Norden Schutz finden können, irgendwie in Nazareth oder darüber hinaus nach Norden oder Osten, aber nee, nach Ägypten. Ich kenne Gottes Pläne nicht, aber er hat seinen Plan und hat ihn von langer Hand vorbereitet, sodass eben schon der Prophet Hosea 700 Jahre vorher davon geredet hat. Genauso ist es gekommen, richtig wörtlich dann, Gott hat seinen Sohn aus Ägypten gerufen. Israel wurde ja auch Gottes Sohn genannt, aber eben diesen, seinen eingeborenen Sohn, hat er auch aus Ägypten gerufen. Und dann das zweite im Vers 17, das bezieht sich auf den Schock der Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Der Zusammenhang mit dem Prophetenwort in Jeremia 31, Vers 5 besteht darin, dass Rahel in der Nähe von Bethlehem bestattet ist. Das kann man nachlesen in 1. Mose 48, Vers 7, wo Jakob dann am Ende seines Lebens sagt, Rahel, die habe ich bestattet am Weg nach Ephrat. Und dann steht da, Ephrat ist Bethlehem. Und dann darum eben Rahel, weil das in der Nähe von Bethlehem war, weil sie dort bestattet war. Jeremia hatte angekündigt, dass neben dem Nordreich, das ist ja Josef und seine ganzen Brüder da, außer die von Rahel es waren 10 Stämme. 10 Stämme Nordreich und auch das Südreich. Das war ja Benjamin, war der andere Sohn von Rahel und Juda. Also Juda in der Hauptsache, deswegen sind es heute noch Juden, weil es der Stamm Juda ist und Benjamin. Benjamin, die zwei gehörten zusammen und Benjamin war eben auch der Sohn von Rahel. Und die mussten auch in die Verbannung. Erst war ja das Nordreich weggeführt worden und dann ein paar Jahre später das Südreich, weil sie einfach nicht zu Gott richtig umkehren wollten. Und Rahel weint, weil eben beide Söhne wechseln, Josef mit dem Nordreich und Benjamin mit dem Südreich. Rama wird danach erwähnt, Rama ist eine Grenzstadt zwischen beiden Reichen. Übrigens hat dort Samuel als Richter gelebt, noch bevor Israel überhaupt ein Königreich war und geschweige denn bevor es geteilt wurde. Aber damals war schon Rama eine bedeutende Stadt, da hat Samuel gelebt. Und das dritte Prophetenwort, was sich auch erfüllt, das wird gar nicht näher angegeben, wo das steht. Es bezieht sich darauf, woher Jesus stammt, also wo er gewohnt hat als Mensch. Nazareth. Eine mögliche Erklärung habe ich gelesen in der Neues Leben Bibel. Da war die Erklärung angegeben, Nazarener. Der Name ist im Hebräischen Nezer, das heißt Zweig oder Spross, abgeleitet, was laut Jesaja 11, Vers 1 eine Weissagung auf den Messias ist, der Spross Davids. Nezer als Anklang an Nazareth. Und eine andere Erklärung hängt damit zusammen, auch mit dem Satz, was Nathanael, einer der Jünger, dann gesagt hat, als er von seinem Bruder auf Jesus hingewiesen wurde. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Nazareth war eine verachtete Stadt. Das war, ja, also aus Nazareth, da kann man nichts Gutes erwarten. Und Jesaja hat den Messias ja als den Verachteten angekündigt. Jesaja 53. Er war der Allerverachtetste, steht in der Luther-Bibel so übersetzt. Ja, und zwar, weil er unsere Versagen getragen hat. Aber das hat man damals gar nicht so gesehen. Aber drei Prophetenworte, die hier angegeben sind, die sich in dem Geschehen um diese Flucht da erfüllt haben. Mit allen diesen Hinweisen will uns Matthäus zeigen, dass Gott nichts, aber auch gar nichts seiner Kontrolle entgleitet. Gott hat einen Plan, den wir oft gar nicht verstehen. Aber in Jesus hat er gezeigt, dass es für uns ein guter Plan ist, dass Gott gute Gedanken für uns hat, dass er uns lieb hat und dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten. Das können wir erkennen und daraus können wir schließen, dass auch alles andere, was uns zustößt, was wir vielleicht nicht verstehen, ja, dass Gott da gute Gedanken mit uns hat, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Lasst uns Gott danken, dass er gute Pläne hat und dass er seinen Sohn geschickt hat für uns zur Rettung. Ich möchte noch was Kleines einschieben. Ich habe gestern und heute ein Buch gelesen. Da geht es um die Bibelübersetzung für die Chamula-Indianer. Die sind im Süden von Mexiko. Ist das ein Indianer? Also das ist so eine Gruppe, das sind 10 verschiedene Dialekte oder sowas. Und jeder hat seinen eigenen Dialekt und keiner vermischt sich mit den anderen, weil sie sich alle für was Besseres halten. Jedenfalls dort ist ein amerikanisches Ehepaar hingekommen, um die Bibel zu übersetzen. Und die haben dann einheimische Indianer gebraucht, um dann auch mit ihnen da zu diskutieren, wie man das am besten ausdrückt und so. Und da haben sich auch erst 2 und dann noch ein dritter da bereit gefunden, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dieser dritte, der ist dann zum Glauben, also die sind alle zum Glauben gekommen, aber bei dem dritten war das, was ich jetzt erzählen will, ein richtig gläubiger Mann geworden. Und beim Beten, beim Bitten, da ging es um seinen Sohn, der hatte irgendwie Leistenbruch, der irgendwie eingeklemmt war und alle haben gesagt, er muss operiert werden, sonst stirbt das Kind bald. Und er hatte nicht das Geld für die Operation und dann haben sie angeboten, wir können mit dir beten. Und dann der Missionar da, der hat dann auch angeboten, das Geld vorzuschießen. Und der Mann hat gesagt, nee, für meinen Sohn beten, ja, aber wir müssen Gott nicht vorschreiben, wie er handeln soll, sondern wir müssen uns einfach nur in seine Hand begeben. Und haben sie dann das so in die Hand Gottes gelegt und Gott gebeten wegen dem Kind. Er hat gute Pläne für uns und er wird das auch gut machen mit dem Kind und er wird ihnen auch zeigen, was sie jetzt machen sollen. Und das Kind, das ist nach 3 Monaten oder sowas, ist der Bruch so verheilt und es ist gesund geworden, ohne dass sie irgendwas anderes machen müssen. Und das hat er so als Erfahrung in seinem Leben gehabt. Und immer wieder mal, wenn das so ging, wir müssen beten, dass Gott so und so handelt, hat er das immer gesagt. Nein, wir müssen Gott nicht vorschreiben, wie er handeln soll, sondern wir müssen uns einfach nur in seine Hand geben. fand ich so bemerkenswert, habe ich heute gelesen. Aber ich habe hier noch einen dritten Punkt zu unserem Bibeltext. Und es ging ja um den Kindermord. Und ich habe das Kapitel überschrieben, Gewalt gegen Kinder. Es ist unfassbar, wie grausam Herodes die vermeintliche Gefahr für seinen Thron beseitigt. Es war ja gar keine echte Gefahr. Unser Herr Jesus hat ja später gesagt, mein Thron, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber das war damals noch nicht so klar. Ein neuer König, der will auf den Thron. Und Herodes versucht, tut alles, um die vermeintliche Gefahr für seinen Thron zu beseitigen. Wir verstehen das wahrscheinlich gar nicht und schütteln den Kopf über die Leute jener Zeit, wie man so grausam sein kann. Doch wenn wir genauer hinsehen, dann finden wir ähnliche Probleme auch in unserer Zeit. Zum Beispiel in Indien gibt es Kinder, die als 5- oder 8-Jährige schon arbeiten müssen wie Erwachsene. In Steinbrüchen habe ich mal gesehen, Bilder. Oder auch in Indien oder in anderen muslimischen Ländern. Da werden den Menschen, die Christen geworden sind, die Kinder entführt und wieder in irgendwelche islamische Familien da integriert, damit sie zum Islam kommen. Oder den christlichen Geschwistern, die junge, erwachsene Frauen als Töchter haben, da werden die Töchter entführt und mit muslimischen Männern verheiratet. Das passiert so tatsächlich. Und auch vor Mord schreckt man da auch heutzutage immer noch nicht zurück, an Kindern genauso wie an Erwachsenen. Aber wir brauchen auch unser Land gar nicht verlassen. Bei uns, das ist noch gar nicht so lange her, wo das so bekannt wurde alles, sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch von Kindern bis hinein in fromme Kreise. Und in unserer ganz normalen Gesellschaft, kinderreiche Familien, oft genug werden sie als asozial bezeichnet. Uns ist das zum Glück noch nicht so an den Kopf geworfen worden, aber ich habe das schon im Blick auf andere Familien gehört. Es gibt in unserem Land Bildung für alle Kinder, da haben wir einen großen Vorteil gegenüber anderen Staaten, wo die Kinder einfach nur arbeiten müssen. Bei uns ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass die Kinder in die Schule gehen müssen. Aber immer öfter fallen bestimmte Fächer aus, weil kein Lehrer dafür da ist. Unsere Zipora hatte, glaube ich, ein ganzes Schuljahr lang keinen Physikunterricht in der 5. oder 6. Klasse. Na, jedenfalls so in der Mittelstufe hatte sie ein Unterrichtsjahr lang keinen Physikunterricht. Und unser Simon, der hat jetzt schon das zweite oder dritte Mal einen Tag frei gehabt, weil keine Lehrer da waren. Dann haben die irgendwie eine Schulung gehabt oder sowas und dann, ja, Lehrermangel. Aber es findet noch Unterricht statt, größtenteils fast immer. Es ist nicht ganz schlecht, aber es wird eben, man sieht schon, dass auch da bei den Kindern gespart wird. Und zur Zeit zum Krankenhaus hat die Station, auf der kranke Kinder behandelt werden können, geschlossen. Wenn jetzt das Kind ins Krankenhaus muss, ich überlege schon immer, Naumburg haben sie ausgebaut, ja. Aber irgendwie sträubt sich alles in mir, aber letzten Endes, wenn es dem Kind gut tut. Aber es gibt auch in Altenburg eine Kinderklinik, da waren wir schon mal, und in Gera. Aber in Zeitz haben sie es zugemacht, sogar die Station auch, wo Kinder geboren werden. Kinder sind offenbar gar nicht mehr so wichtig. Und dann hatte ich mal vor Jahren gelesen, da ging es um Klimawandel, dass da der Methanausstoß von Schafen und Rinderherden da bewertet wurde, wie klimaschädlich der ist, dass da Flugzeuge weit weniger klimaschädlich sind als da diese Schafherden. Und habe im Internet gesucht nach dem Begriff Klimaschädlichkeit von Schafherden. Da habe ich Suchtreffer gefunden, einige, und der 5. oder 6. Suchtreffer wird jetzt gleich hier vorne zu sehen sein. Ich habe als Suchmaschine habe ich das Brave Search, also das heißt, glaube ich, Brave Search. Da habe ich einen Suchtreffer gefunden, wie klimaschädlich sind Kinder wirklich? Das wird tatsächlich diskutiert. Also auf dieser Seite, da wird das einfach nur aufgegriffen, das Thema, dass es Aktivistinnen gibt, die sagen, also Kinder produzieren so und so viele Tonnen CO2 und dann Das wird aber auf der Seite dann beleuchtet, dass diese Rechnung, die sie da aufmachen, dass die gar nicht richtig ist, weil die Kinder und Kindeskinder und Enkel und alles mit reinrechnen und dann kommen sie drauf, dass ein Kind 10-mal mehr Kohlendioxid produziert als ein Auto. Das ist jetzt nicht die Seite, die das so darstellt, sondern auf der Seite wird das nur diskutiert. Aber ja, sowas findet man im Internet. Klimaschädlichkeit von Kindern. Die Aktivistinnen, die verzichten dann aufs Kinderkriegen, einfach damit nicht so viel Kohlendioxid produziert wird oder damit sie mehr Zeit haben für Klimaaktionen. Ja. Und die Liste ließe sich fortsetzen, mit zum Beispiel Abtreibungen in unserem Land. Die ganze Entwicklung rund um Geschlecht und Geschlechtsumwandlung. Wenn jemand sein Geschlecht umwandeln lässt, dann sind ja wohl auch keine Kinder mehr zu erwarten. Also es ist auch bei uns gar nicht so weit weg mit den Gewalt gegen Kinder und ja, was Herr Rothes da gemacht hat. Warum ist das so? Warum gelten Kinder so als gefährlich? Ich weiß auch keine Antwort, aber ich weiß, unser Herr Jesus steht auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ihm liegen Kinder ganz besonders am Herzen. Es war ihm immer wichtig, dass die Kinder zu ihm kommen konnten und er hat sie gedrückt, nicht einfach nur von Weitem gesegnet, sondern er hat sie in die Arme genommen und gedrückt und sie hatten immer offenes Ohr bei ihm. Wenn irgendwie was war, hat er sich auf die Seite der Kinder gestellt und hat sie uns als Vorbild hingestellt in unserem Glauben auch. Nicht so in unserem Benehmen als kindisch, aber kindlicher Glauben. Und ich möchte das als Impuls nehmen, dass wir noch für Kinder bitten, für alle Kinder beten. Ich lese das mal noch vor, was ich hier habe. Für unsere Kinder schon alleine erstmal, dass wir ihnen gute Eltern sind und dass unsere Kinder Orientierung bei Gott finden. Für die Kinder in unserer Umgebung, dass wir auch Gelegenheit und Worte finden, ihnen von Jesus zu erzählen. Für die Kinder unserer Glaubensgeschwister, die von Entführung bedroht sind oder für die, die schon entführt wurden. Für die Kinder, die schon von klein auf für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Für die Kinder, die gar kein Zuhause haben, die auf der Straße leben. Aber auch für die Kinder von unseren christlichen Geschwistern, den Missionaren im Ausland. Wenn hier eine Familie aus Deutschland ausgesendet wird, irgendwo nach Afrika oder sowas und Kinder hat, dann gehen die dort auch in die Schule. Oft genug sind die dann irgendwo im Internat, weit weg. Und von ihren Eltern getrennt, das ist bestimmt auch nicht leicht für die Kinder. Können wir für sie bitten, dass sie nicht bitter werden wegen dem Dienst ihrer Eltern, sondern dass sie begreifen, dass sie mindestens spüren, dass das wichtig ist, was ihre Eltern machen und von Gott getröstet werden. Lasst uns da auch noch mal beten dafür.